Ja, hallo, liebe Freunde der außerirdischen Podcast-Unterhaltung. Heute bei uns zu Gast Buchautor und Soziologe Andreas Anton. Durch sein Buch Sie sind da, wie der Erstkontakt mit Aliens unsere Gesellschaft verändern könnte, ein Gedankenexperiment, bin ich auf Andreas Anton aufmerksam geworden. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Gedankenexperimente, vor allem, wenn sie in diese Richtung gehen. Und genau deshalb haben wir Andreas Anton für ein nettes Podcast-Gespräch eingeladen. Außerdem gibt es in dieser Folge noch ein kleines bisschen Hilfe von außen. Unser Kollege Jan wollte sich die Möglichkeit, einmal mit Andreas Anton über das UFO-Thema diskutieren zu können, nicht entgehen lassen. Und so ist er in dieser Folge als Co-Moderator per Audio zugeschaltet. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefällt, dann haut auf den Like-Button. Vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Ihr findet Sagenhaft und Sonderbar bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Okay, wir wollen ja ein bisschen quatschen. Also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch dein Buch, Erstkontakt. Also was heißt nicht Erstkontakt, Sie sind da heißt das Buch.
Sie sind da.
Genau. Und ich mag ja Gedankenexperimente und dein Buch ist ja so ein Gedankenexperiment. Und darin beschäftigst du dich mit dem Thema Erstkontakt. Du stellst die Frage, wie der Erstkontakt mit Aliens uns bzw. unsere Gesellschaft verändern könnte.
Ja.
Und dazu habe ich ein interessantes Interview mit dir gesehen. Das war bei einem Radiosender, ich weiß gar nicht, wie der hieß. In dem Interview habe ich dich sagen hören, dass du der Meinung bist, sollten uns die Außerirdischen mal besuchen kommen, zu uns kommen, man sich erstmal ruhig verhalten soll und abwarten soll. Und wie definierst du in dem Fall zu uns kommen? Sprechen wir wirklich davon, dass sie landen oder wenn wir sicher sind, dass wir sie entdeckt haben? Oder ja.
Ja.
Wie siehst du das?
Vielleicht kann ich kurz noch die Vorgeschichte zu dem Buch erläutern. Also eigentlich haben mein Kollege Michael Schetsche und ich ein Fachbuch zu dem Thema veröffentlicht. Das ist, ich kann es auch gerne mal kurz zeigen, das ist dieses hier, Die Gesellschaft der Außerirdischen, bei Springer erschienen, 2019, glaube ich. Und das ist, da geht es eigentlich auch um Exosoziologie, um verschiedene Kontaktszenarien, also konkret um die Frage, vorausgesetzt, es gibt außerirdische Zivilisationen und wir treten eines Tages in irgendeiner Form in Kontakt mit einer oder mehreren Zivilisationen. Welche Folgen könnte das für uns als Menschheit haben? Das war eigentlich so der Ausgangspunkt, beziehungsweise das ist eigentlich so das Kernthema dieser sogenannten Exosoziologie, die aber auch Michael Schetsche und ich nicht erfunden haben, sondern da gab es Vorläufer, könnte man sagen. Also einerseits von dem russischen Wissenschaftler Kaplan, der schon Ende der 60er Jahre dieses Thema mal grob beschrieben hat. Und das ist dann aber leider ziemlich versickert. Also das hat kaum Resonanz erzeugt in der Scientific Community. Und dann hat es später nochmal ein amerikanischer Soziologe, der auf Hawaii gelebt und gelehrt hat, Jan Meyer, hat das nochmal aufgegriffen. Wir wissen allerdings nicht genau, ob er von diesen Vorarbeiten von Kaplan schon gewusst hatte. Jedenfalls hat er auch nochmal dieses Thema gerahmt, Exosoziologie, also als eine Subdisziplin der Soziologie, die sich halt systematisch mit der Frage beschäftigen sollte, wie wahrscheinlich ist denn außerirdisches intelligentes Leben? Könnten wir in irgendeiner Form in Kontakt treten mit außerirdischem intelligentem Leben? Und was hätte das eben auch für Konsequenzen für uns als Menschheit? Das sind eigentlich so die drei Hauptfragen der Exosoziologie. Und auch dieser Ansatz von Meyer, dieses Thema zu etablieren oder eben also ein bisschen reinzubringen in den wissenschaftlichen Diskurs, ist auch wieder in der Versenkung verschwunden, mehr oder minder, hat also kaum Resonanz erzeugt. Und mein Kollege Michael Schetsch und ich haben dann eben gedacht, wir versuchen es jetzt nochmal. Also wir versuchen dieses Thema zu rehabilitieren oder nochmal neu oder nochmal wieder zu beleben gewissermaßen. Und das mündete dann zunächst in ein paar Aufsätze, die wir dazu geschrieben haben. Und dann eben dieses Buch, Die Gesellschaft der Außerirdischen. Und da vor allem mein Kollege Michael Schetsche dann auch schon Interviews gegeben hatte zu diesem Thema Exosoziologie, ist der Verlag Komplett Media darauf aufmerksam geworden, auf dieses Thema, und die sind auf uns zugekommen. Das ist übrigens wirklich ein sehr guter Verlag, und haben uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein Buch darüber zu schreiben. Und dann mussten wir denen natürlich sagen, also zu dem Zeitpunkt war das Buch bei Springer noch nicht veröffentlicht, dann mussten wir denen sagen, naja, tut uns leid, aber es ist schon vergeben praktisch, das Thema. Ne? Und die meinten dann aber, naja, das, also so wie wir das verstehen, was die da schreiben oder was da jetzt veröffentlicht wird, das ist ja aber wirklich an ein Fachpublikum gerichtet. Es ist auch tatsächlich so, also dieses Springer-Buch, das ist so, sagen wir mal, das ist, ja, es ist ein Fachbuch, was sich an ja, Soziologen, also Kultur-, Geisteswissenschaftler einerseits, aber auch an, sagen wir mal, Weltallastronomie-Begeisterte andererseits richtet, die halt vielleicht mal erfahren wollen, wie eigentlich so eine soziologische Perspektive aussehen kann auf die ganze Thematik. Ja, kurzum, Komplett Media, die haben gesagt, wir können das doch, wir können sozusagen eine zweite Version von diesem Buch machen, aber halt in einer, also als Sachbuch und nicht als Fachbuch. Also einfach als eine populärwissenschaftliche Variante, die sich an ein breiteres Publikum richtet. Das ist der Hintergrund zu diesem Buch, Sie sind da. Und in beiden Büchern entwickeln wir halt verschiedene Szenarien, wie so ein Erstkontakt stattfinden könnte. Und worauf du jetzt, was du jetzt angesprochen hast, also meine Äußerung, dass wir uns zunächst mal sehr zurückhaltend verhalten sollten im Falle eines Erstkontaktes, das betrifft vor allem zwei Szenarien, die wir systematisch entwickelt haben in den Büchern. Und zwar zum einen das, wie wir das genannt haben, Artefakt-Szenario, in dem wir also irgendwo auf dem Mond oder auf dem Mars oder anderswo im Sonnensystem oder sogar hier bei uns auf der Erde etwas finden, was erstens eindeutig künstlich erzeugt wurde und zweitens eindeutig aber nicht von uns Menschen stammt. Damit wäre es ja durchaus plausibel anzunehmen, dass es von einer außerirdischen Zivilisation stammt. Und dann ist eben die Frage, wie geht man um mit so einem Artefakt oder mit so einem Objekt? Das ist der eine Fall. Der andere Fall, das wäre gewissermaßen auch das extremste Szenario. Wir haben das Begegnungsszenario oder Direktkontaktszenario genannt. Das ist dann also wirklich der Fall, dass etwas direkt zu uns kommt. Also in unser Sonnensystem kommt oder sogar direkt auf die Erde kommt. Und wir haben das dann, damit es auch nicht so abstrakt bleibt, wir haben das dann auch immer in Form von konkreten Geschichten erzählt einfach. Also gewissermaßen Science-Fiction-Geschichten. Ja. Und in diesem Begegnungsszenario, da haben wir halt dann tatsächlich, sind wir davon ausgegangen, jetzt kommt jetzt sowas, wir haben das einfach so als eine Kugel beschrieben, da kommt jetzt was, dringt in unseren Orbit ein und bleibt einfach irgendwie stehen. Ja. Und dann ist die Frage, wie würden sich die Menschen wohl verhalten? Und vor allem auch, was wäre denn klug? Also wie sollte man sich verhalten? Und was wir halt immer gemacht haben, ist, wir haben in jedem Szenario vorausgesetzt, dass wir als Menschheit gesichertes Wissen darüber erlangen, dass es außerirdische Zivilisationen oder eine außerirdische Zivilisation gibt, mit der wir jetzt in Kontakt treten. Das haben wir also gesetzt gewissermaßen. Und ab da haben wir aber eigentlich kaum oder keine Aussagen über das mögliche Verhalten oder sonst irgendwas der Außerirdischen gemacht, weil man muss einfach festhalten, im Moment wissen wir ja nicht mal, ob es einfaches außerirdisches Leben gibt. Ich weiß, da sind viele natürlich ganz anderer Meinung, aber innerhalb der Wissenschaft ist das einfach der Stand der Dinge. Wir haben bisher keinen Beweis für außerirdisches Leben. Also nicht mal
keine Evidenz.
Bitte?
Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, keinen Beleg.
So ist es, ja, so ist es. Sehr viele Astrophysiker, Astronomen und so weiter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sagen zwar, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es außerirdisches Leben gibt. Ich selbst sehe das auch so. Aber wir haben eben bisher keine Evidenz, ja, oder keinen Beleg, keinen Beweis. Und insofern ist es natürlich müßig oder auch illegitim, sich allzu viel auszumalen, wie denn außerirdische intelligente Lebensformen sein könnten, welche Motivation die haben könnten, zu uns zu kommen oder hier ein Artefakt irgendwo in der Nähe zu platzieren oder ein Signal zu senden. Das ist dann das dritte Szenario, also das Signalszenario. Das ist ganz klassisch SETI-forschungsmäßig. Ja? Also wir empfangen ein außerirdisches Radiosignal, eine Radiobotschaft. Und da wir eben einfach nichts wissen über Außerirdische, haben wir das so als, wir haben es immer genannt, das ist eine prognostische Leerstelle. Also wir sind einfach davon ausgegangen, wir kriegen in irgendeiner Form Wissen darüber, dass es sie gibt. Ende. Ja? Und dann haben wir uns aber, ich meine, das ist ja auch unsere Kernkompetenz gewissermaßen als Soziologen, wir haben uns dann eben überlegt, wie würden wir Menschen uns verhalten? Also wir haben eigentlich den Fokus gelegt auf das menschliche Verhalten, auf gesellschaftliche, soziale Folgen eines solchen Ereignisses. Das ist natürlich sehr schwierig. Wir haben uns da methodisch bedient an so Techniken oder Methoden aus der Futurologie, also versuchen, so bestimmte Trends fortzuspinnen, also Prognosen zu machen. Da gibt es verschiedene Methoden, die haben wir genutzt und dann natürlich auch einfach versucht herauszufinden oder versucht, Vergleichsfälle zu finden. Also irgendwelche Ereignisse in der Menschheitsgeschichte oder auch aktuelle Ereignisse, die man vielleicht vergleichen könnte mit so einem massiven Ereignis. Ja? Und da ist es ja durchaus naheliegend, sich anzuschauen, wie verliefen denn eigentlich die Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen. Also man spricht da von sogenannten asymmetrischen Kulturkontakten. Also wie war das denn, wenn in Anführungszeichen, also das ist jetzt jeweils nicht wertend gemeint, sondern einfach in Bezug auf einen technologischen Stand. Also es gab halt bei diesen Kontakten, gab es halt immer eine Seite, die entdeckt hat und eine Seite, die entdeckt wurde. So, ne? Das ist einfach die Logik dieser Kontakte. Und es ist nicht in allen Fällen so, aber schon in vielen so gewesen, dass die in Anführungszeichen entdeckte oder unterlegene, technisch unterlegene Kultur, dass das für diese Kultur verheerend war, dieser Kontakt. Ja? Natürlich in vielen Fällen einfach deshalb, weil auch die Absichten der Entdecker nicht gerade positiv waren, sage ich jetzt mal, ja. Aber sogar in Fällen, wo jetzt die Absichten gar nicht unbedingt negativ waren, also wo es vielleicht wirklich einfach nur ein Entdeckungsdrang war oder so, hatte das teilweise einen massiven kulturellen Impact auf die entdeckte Kultur. Und das ist jetzt eben so ein Beispiel, wo wir gesagt haben, da können wir vielleicht mal gucken, da können wir vergleichen. Und zweifelsohne wäre es so, also in allen Szenarien, die wir jetzt entwickelt haben, ist es eben so, dass uns die Außerirdischen mindestens etwas, wahrscheinlich aber eher weit voraus werden technologisch. Also bei einem Signal, wenn wir ein Signal empfangen, es kommt natürlich darauf an, wie lange war dieses Signal unterwegs, also von wie weit her kommt das. Aber dann können wir zumindest schon mal sagen, die sind technisch auf einem ähnlichen Level, vielleicht auch weiter als wir. Bei einem Artefakt, wenn wir jetzt tatsächlich ein außerirdisches Artefakt irgendwo finden würden, da wäre der Fall vollkommen klar. Also wir hätten es zu tun mit einer Hinterlassenschaft, mit einem Objekt von Außerirdischen, was die hierher gebracht haben. Dazu sind wir Stand heute nicht in der Lage. Also wir sind nicht dazu in der Lage, irgendein von uns geschaffenes Objekt in ein fremdes Sonnensystem oder Planetensystem zu bringen. Ja, oder haben das noch nicht gemacht. Und am extremsten ist es natürlich in diesem Direktbegegnungsszenario, wo irgendwas direkt zu uns geflogen kommt. Ja. Also in diesen beiden Fällen, Artefakt und Begegnungsszenario, da wäre unmittelbar klar, wir haben es mit einer außerirdischen Zivilisation zu tun, die uns technologisch voraus ist. Und das würde natürlich eine ganze Reihe von Fragen aufwerfen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ich hole jetzt schon sehr weit aus. Vielleicht, erstmal so weit. Ja.
Die Frage nach der Intention ist schon immer sehr spannend. Auch für mich sehr spannend. Da kann man zwar viel spekulieren, aber eine eindeutige Antwort wirst du nie bekommen. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass sich eventuelles Leben da draußen die gleichen Fragen stellt, wie wir sie uns stellen. Ist da noch jemand, der Forscher und der Entdeckerdrang?
Ja.
Das wäre eins meiner Szenarien, die ich bevorzugen würde.
Ja.
Und eigentlich gibt es dann für mich nur noch ein anderes Szenario, das wäre eben auch nicht gut für uns. Also Eroberung oder irgend sowas, halt irgendwas Negatives. Halt
Assimilation, wie bei Star Trek und den Borg beispielsweise. Ja. Oder wie mit den amerikanischen Ureinwohnern und den Europäern.
Ja.
Darf ich da kurz eine Klammer öffnen? Wie fühlt sich das denn für dich an? Ich denke, wir sind beim Du, oder wie
ja,
ist
ja.
das?
Ja.
Dass wir jetzt den Harvard-Professor Alvi Loeb haben, der tatsächlich von Artefakten redet. Ich meine, ihr habt das Buch geschrieben, das war 2018. Und jetzt im April war zum Beispiel in der Bild-Zeitung ein großer Artikel kann man das nicht nennen, aber Harvard-Professor Harvard-Forscher will Meteorit von Meeresgrund holen. Ich meine, wie fühlt sich das an, wenn man quasi, du hast ja Futurologie vorhin angesprochen.
Ja.
Ihr habt das geschrieben im Jahr 2018 und dann ein paar Jahre später kommt dann so ein Harvard-Professor umher und sagt dann, ja, Leute, vielleicht ist da doch was dran und vielleicht gibt es tatsächlich Artefakte, die aus dem Weltall, ich meine, Oumuamua war ja da der Anfang 2017.
Ja. Ja.
Ist das für euch eine Bestätigung, dass man eben doch diese eben soziologische Arbeit weiterführen soll? Bestätigt euch das in eurer Arbeit? Das ist meine Frage.
Ja, also wir haben eigentlich von Anfang an die Erfahrung gemacht mit diesem Thema, dass es doch unerwartet viel Resonanz erzeugt hat. Also vor allem auch mediale Resonanz. Das hatten wir so wirklich nicht erwartet. Und also wir beschäftigen uns ja schon länger mit diesem und auch mit ähnlichen Themen, also auch mit dem UFO-Thema beispielsweise. Und das UFO-Thema war zumindest bis vor einiger Zeit, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, da ändert sich gerade vieles. Aber das war schon ein Thema, was gerne mal so ein bisschen belächelt wurde oder was auch durchaus als unseriös galt, wo man sich auch innerhalb der Wissenschaft schon manchmal so Nase rümpfen oder so abgeholt hat, wenn man erklärt hat, dass man sich für dieses Thema beschäftigt. Und auch durch diese Erfahrung sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt auch dieses Thema, was ja wirklich sehr speziell ist, ja, also Exosoziologie ist ja wirklich ein absolutes Nischenthema, sind wir jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das allzu viel Interesse auslösen wird medial und wenn, dann halt vielleicht auch mit der Gefahr, dass das halt auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird oder dass dann da halt auch, also ihr kennt es ja, ne? Also bei diesem Thema da gibt es oder gab es einfach viele, also in der Berichterstattung oftmals dann so ja, Tendenzen, das halt so ein bisschen, ja, so humoristisch, sagen wir jetzt mal ganz diplomatisch darzustellen, wo dann halt so die kleinen grünen Männchen irgendwie immer auftauchen und alles mit so einem zwinkernden Auge bis hin zu wirklich ins Lächerliche ziehen. Das ging uns jetzt aber bei diesem Thema Exosoziologie überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Also da gab es also zunächst mal wirklich eine für uns überraschende mediale Resonanz, wie gesagt. Und also da waren auch ganz unterschiedliche Formate dabei, also buchstäblich von der Bild-Zeitung bis zum Deutschlandfunk. Und was wir da erlebt haben, war eigentlich durchweg positiv. Also das Interesse erschien uns jeweils sehr ernsthaft. Auch die Fragen der Journalisten waren sehr ernsthaft. Und wir hatten jetzt eigentlich nie das Gefühl, da irgendwie durch den Kakao gezogen worden zu sein, sondern ganz im Gegenteil, dass eigentlich, dass das ein Thema ist, was doch also eigentlich viel mehr Leute interessiert oder wo ein größeres und auch ein ernsthafteres Interesse da zu sein scheint, als wir eigentlich dachten. Ja? Und das hängt vielleicht auch, also wir können da auch nur spekulieren, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass halt der Begriff UFO da zunächst mal nicht auftaucht. Ja? Also die Exosoziologie ist halt vielleicht noch nicht so kontaminiert, begrifflich einfach, ja, wie das UFO, wie der UFO-Terminus. Aber letztlich geht es natürlich um ähnliche Fragen, ja. Wobei wir immer Wert darauf legen, das zu trennen. Also Exosoziologie ist das eine, UFO-Forschung ist das andere. Exosoziologie, wie gesagt, wir gehen davon aus in unseren Szenarien, dass wir ja, Gewissheit darüber erlangen, dass es außerirdische Zivilisationen oder zumindest eine gibt. Und bei der UFO-Forschung, da steht es als Hypothese im Raum. Und ich möchte diese Hypothese auch gar nicht ausklammern. Ja, also ich bin der Meinung, die extraterrestrische Hypothese ist absolut legitim und kann und soll diskutiert werden. Sie ist eben eine mögliche Erklärungshypothese für verschiedene anomale Phänomene, die sich im Rahmen der UFO-Forschung zeigen. Also da geht es um die Frage, könnte hinter manchen UFO-Sichtungen tatsächlich etwas extraterrestrischer Herkunft stecken, ja? Und wie gesagt, in der Exosoziologie gehen wir jetzt davon aus in unseren Szenarien. Also da gibt's einfach gewisse Unterschiede. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also was wir dann schon einfach beobachtet haben jetzt in den letzten Jahren, ist, dass und den Eindruck hatten wir aber eigentlich schon, als wir dann dafür uns entschieden haben, wir machen da jetzt ein Buch zu dem Thema. Wir hatten den Eindruck, dass einfach die diskursive Stimmung oder Atmosphäre in Bezug auf diese Thematik wesentlich offener ist, als es schon mal war einfach. Ja? Und das hängt sicher mit ganz vielem zusammen, wahrscheinlich unter anderem damit, dass wir ja inzwischen unglaublich viele Exoplaneten entdeckt haben. Also da kommen ja ständig Meldungen in den Medien wieder ein interessanter Exoplanet entdeckt oder eine sogenannte zweite Erde, wieder Planeten mit interessanten Eigenschaften entdeckt. Also das sind ja alles Dinge, die nehmen die Menschen ja auch zur Kenntnis. Und das beflügelt natürlich auch die Fantasie. Und wir haben einfach den Eindruck, insgesamt ist auch in der Wissenschaft, also in der Wissenschaft und im öffentlichen Diskurs, ist eine offenere Stimmung in Bezug auf dieses Thema, als es schon mal war. Also man muss sich klar machen, bis in die 90er Jahre hinein haben wir zwar angenommen, es gibt sicher auch außerhalb unseres Planetensystems Planeten. Ja? Das war schon so die Annahme, also einfach analogieschlussmäßig. Aber wir hatten keinen definitiven Beleg oder keinen Beweis für die Existenz von Exoplaneten. Inzwischen kennen wir Tausende. Ja? Also da hat sich schon einiges getan und das prägt, glaube ich, auch einfach die Stimmung oder die Atmosphäre in Bezug auf so ein Thema und andere Dinge. Und dann, ja, dieses seltsame Objekt Oumuamua hat mich oder uns dann auch sehr beschäftigt. Avi Loeb, der argumentiert ja in einer sehr, sagen wir mal, stringenten Art und Weise. Ja? Also ich muss gestehen, also als Soziologe, ich steige dann da auch relativ schnell aus. Also er diskutiert ja die verschiedenen Eigenschaften dieses Objekts und das finde ich alles sehr plausibel und argumentiert dann eigentlich so nach Occam's Razor. Ja? Also wenn wir diese ganzen Eigenschaften zusammennehmen und uns überlegen, welche potenzielle Erklärung gibt es denn für ein Objekt mit solchen Eigenschaften, dann kommen natürliche Objekte einfach kaum in Frage, weil wir keinen, das ist jetzt seine Argumentation, ja, ich gebe die jetzt nur wieder, weil wir im Moment kein natürliches Objekt kennen, was diese Eigenschaften aufweist. Und das ist hochinteressant und ich finde es auch soziologisch sehr interessant, dass sich ein Harvard-Professor so weit aus dem Fenster wagt, ja, mit so einer These. Und das ist ja aber eigentlich nur ein Mosaiksteinchen in einem wirklich großen diskursiven Veränderungsprozess, der gerade stattfindet, vor allem auch in Bezug auf das UFO-Phänomen, wo wir ja also in den USA seit Ende 2017 mit den ersten Veröffentlichungen, also durch diese To the Stars Academy lanciert, also wo dann klar wurde, es gab ein Programm zur Untersuchung des UFO-Phänomens in den USA entgegen anderslautender Verlautbarungen, die es ja immer wieder gab. Und dann sind eben auch diese Videos aufgetaucht und das hat ja unglaublich viel Dynamik erzeugt. Ja? Also bis heute, also wie soll ich sagen, die Konsequenzen dessen, was da losgetreten wurde, die sind ja weitreichend. Wir hatten dann jetzt eine Anhörung und die NASA hat jetzt offiziell angekündigt, die wollen jetzt UFO-Forschung machen und solche Dinge. Also da kann man gerade, das ist gerade auch
für mich. Das ist ein neues Paradigma halt. Das ist wenn ich dir ins Wort falle, aber das ist komplett neue Betrachtung des Phänomens. Das hatten wir im Vorgespräch auch mit Daniel besprochen. Ja. Es hat sich extrem viel verändert. Du hast das mit den Exoplaneten angesprochen und das finde ich auch sehr wichtig. Also bis in Mitte der 90er kann ich mich noch an Diskussionen in der Familie erinnern mit verschiedenen Skeptikern, wo das immer das Argument kam, ja Leute, UFOs und so, alles schön und gut, aber wir haben noch nicht mal einen Beleg für einen Exoplaneten und so, ihr redet schon. Genau. Und dann gab es dann den Beleg der Exoplaneten und mittlerweile hat sich ja die Diskussionskultur komplett verändert. Ja. Das wollte ich mal kurz loswerden. Aber andererseits muss man auch sagen, dass es auch da sehr, sehr viele Skeptiker gibt. Es wird also Professor Avi Loeb wird von den meisten Wissenschaftlern aus der Astrophysik sehr, sehr stark in Frage gestellt. Und seine Thesen und Hypothesen sind bei Weitem nicht belegt. Und das muss man halt immer dazu sagen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, ich finde seine Argumentation finde ich sehr nachvollziehbar, zumindest für mich als Laie in diesem Gebiet. Mir ist klar, dass er extrem viel Gegenwind erfährt. Ja? Aber wie ich ja vorhin schon versucht habe oder angedeutet habe, Avi Loeb ist jetzt, glaube ich, ist ein Mosaiksteinchen. Ich meine, er hat jetzt dieses Galileo-Projekt, wo es wirklich auch um UFO-Forschung geht. Was glaube ich wichtig ist, also seit diesen diskursiven Ereignissen ab Ende 2017, also New York Times, Washington Post und so weiter berichten, interessanterweise übrigens auch alle am selben Tag über diese Einrichtungen in den USA, die sich mit UFOs befasst hat. Also alles, was seitdem passiert ist, hat schon zu einer gewissen diskursiven Öffnung geführt und hat, also du hast vorhin von einem Paradigmenwechsel gesprochen, das würde ich durchaus auch so sehen, zumindest in den USA, in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz, wobei auch hier sich das bemerkbar macht, ja. Also das ist nach einer gewissen Verzögerung, wie es halt oft ist, ja, ist es dann rübergeschwappt, also diese Welle der Berichterstattung nach Deutschland. Die deutschsprachigen Medien haben sich anfangs noch etwas schwer getan, haben sehr zurückhaltend reagiert auf diese Meldungen aus den USA. Ja, ich meine, da kamen dann diese Videos und da hat man dann teilweise noch so in der üblichen Art und Weise halt in den Leitmedien hat man das so kommentiert, naja gut, die Amerikaner mit den UFOs, da hatten sie immer schon einen Fimmel irgendwie und ja, was soll das jetzt sein? Und ich kann mich da noch an Artikel erinnern, wo dann also Journalisten sich hingesetzt haben, gesagt haben, diese Videos, was soll man denn da jetzt sehen? Ja, das könnte einfach ein Düsenjet oder irgendwas sein, ja, mit einer Wärmebildkamera, was soll das so ungefähr, ne? Und dann wurde das aber natürlich immer, verdichtete sich das Ganze immer mehr oder hat immer mehr Dynamik bekommen. Dann gab es halt die Bestätigung von der Navy, ja, diese Videos sind authentisch im Sinne von, sie kommen von uns wirklich, ja. Und wir wissen auch nicht so ganz genau, was man darauf sieht und so weiter. Und dann fiel es, glaube ich, innerhalb des deutschsprachigen medialen Systems, fiel es dann immer schwerer, mit den üblichen Deutungsmustern auf dieses Thema zu reagieren. Ja, so im Sinne von, ja gut, das sind halt diese UFO-Leute und die hängen dann irgendwie in Roswell rum und also ist alles nicht so ganz ernst zu nehmen. Und also nach und nach hat sich dann auch tatsächlich der Ton in der Berichterstattung geändert. Also ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, das ist wirklich interessant, weil man da zum Teil auch, also ich nenne da jetzt mal keine Namen, aber man hat dann von denselben Autoren, also die davor schon noch sehr kritisch, ja.
Spiegel.
Bitte?
Der Spiegel.
Ja, auch im Spiegel.
Artikel.
Ja. Genau, ja. Also die sich sehr kritisch zu diesem Thema geäußert haben, plötzlich Artikel geschrieben haben, wo man dachte, okay, also das ist jetzt einfach ein ganz anderer Sound. Ja. Also wirklich sehr interessant. Es gab ja dann auch, ich habe es hier irgendwo rumliegen, aber das finde ich jetzt, glaube ich, auf Anhieb nicht, gab ja dann auch, es war dann ein Spiegel-Titelthema sogar im Sommer 21, sind wir noch allein, ja, also war dann so ein Bild von einem von diesen Videos und der Artikel dazu, der war gar nicht schlecht eigentlich, ja, also der war wirklich offen und hat dann auch angesprochen, okay, könnte es wirklich sein, dass sich hinter diesen Sichtungen außerirdische Technologien sogar verbergen vielleicht, ne, also so eine Offenheit und auch so vielleicht auch, auch so ein sachlicher Ton, ja, den man sonst so nicht kannte. Also kurzum, ich schweife jetzt schon wieder ab, da ist dann was rübergeschwappt, ja, aus den USA. Und ich würde schon auch behaupten, das macht sich jetzt auch in Deutschland schon auch immer mehr bemerkbar, ja. Das merke ich übrigens auch ganz persönlich in meinem Umfeld. Also die meisten Menschen so in meinem Umfeld, mit denen ich mich dann so austausche über diese Themen, waren jetzt da grundsätzlich nicht vollkommen vernagelt, in Anführungszeichen, ja. Aber ich merke schon, dass da irgendwie einfach mehr Interesse plötzlich da ist oder viele Menschen, ja, ich habe da jetzt auch was gelesen irgendwo im Spiegel oder in der FAZ oder ich habe da was gesehen und ja, ist ja schon irgendwie spannend. Also da tut sich gerade irgendwie was. Ich meine, man muss sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in Deutschland jetzt an der Universität Würzburg an einem Institut ganz offiziell UFO-Forschung als Teil des Forschungsprogramms haben, ja. Das ist schon wirklich, das ist historisch, würde ich mal sagen, in Deutschland. Ja? Kürzlich wurde sogar eine Promotionsstelle ausgeschrieben, dort, also an der Uni Würzburg, für UFO-Forschung. Dort wird ein Journal wird herausgegeben, oder eine Buchreihe vielmehr, für UFO-Forschungsbeiträge. Ja? Also man kann gerade schon so ein bisschen beobachten, wie sich dieses Thema etabliert. Also sowohl im öffentlichen Diskurs einfach einen anderen Stellenwert bekommt oder eine andere Rahmung bekommt, aber durchaus auch in den Wissenschaften. Und das wiederum bringt natürlich schon das Potenzial mit, im besten Fall, ja, also jetzt eine Atmosphäre zu erzeugen, die dann auch es zulässt, dass mehr und mehr Wissenschaftler auch sich dieser Thematik widmen, die halt vielleicht vorher aus verschiedenen Gründen, Karriereangst und so weiter, ihr gesagt haben, find ich vielleicht interessant, hinter vorgehaltener Hand, abends mal nach dem zweiten Wein oder so, aber jetzt einfach keine Forschung dazu machen würden oder nichts dazu publizieren würden. Ja? Und wenn diese ganzen Dinge jetzt am Ende dazu beitragen, dass sich das ändert, ja, also dass einfach mehr Leute aus der Deckung kommen und sagen, okay, ich finde es interessant und vielleicht sogar konkret Projekte umsetzen, Papers schreiben und so weiter, dann, wie eben auch Avi Loeb, ne? Und da ist er ja, finde ich, schon ein schönes Beispiel, dann kann im besten Fall wirklich Folgendes passieren, dass wir nämlich neue Erkenntnisse gewinnen in Bezug auf dieses Phänomen. Und ich glaube, alle, die ernsthaft daran interessiert sind, wollen ja genau das. Ja? Also, weil wir treten da halt schon seit Jahrzehnten so ein bisschen auf der Stelle. Ja?
Ja.
Und es wäre ja sehr wünschenswert, dass wir nun tatsächlich mal vorankommen und neue Erkenntnisse gewinnen in Bezug auf dieses sehr spannende Phänomen.
Das Interesse wird größer, es wird halt langsam größer. Ne? In demselben Interview, das ich vorhin angesprochen habe, ja, das du gegeben hast, meinte die Moderatorin zu dir, dass es schon fast verrückt ist, dass das, was du da tust, die Beschäftigung mit diesen Themen, ein Beruf ist. Ich finde, das zeigt ein grundlegendes Problem auf, nämlich, dass dieses Thema so gut wie nicht ernst genommen wird und die Möglichkeit, dass da etwas derartiges mal passiert, ja, nämlich ein Erstkontakt mit außerirdischen Lebensformen stattfindet, in den Köpfen der breiten Masse gar nicht so vorkommt, ne? Beziehungsweise eher in den Bereich der Science-Fiction oder der Belustigung, ja, gesteckt wird. Also das finde ich schon, ja, sehr schade und gut.
Ja, es ist für viele schon einfach sehr abstrakt und sehr, ja, wie du sagst, Science-Fiction-mäßig. Und ich bin auch der Meinung, das geht tiefer. Also wenn man jetzt halt so tiefenpsychologisch oder ja, meinetwegen psychoanalytisch oder so die Sache betrachtet, also es ist ja grundsätzlich so, da
wo sozialpsychologisch wäre der richtige Begriff, denn Psychoanalytik wird nicht in der Gesellschaft eingesetzt. Entschuldige für den...
Nee, ich meine es aber wirklich psychoanalytisch, weil dieses Thema ja angstbehaftet ist. Das ist zumindest meine...
Ah ja, ach so, das so meinst du.
Zumindest
ja.
meine Überlegung. Weil, also in der tiefen Psychologie, Psychoanalyse, da ist ja so, also da heißt es ja, wenn gelacht wird über Themen, ja, dann sind diese Themen oftmals auch besonders ernst, ja. Und etwas über etwas zu lachen, kann auch was mit einer tief liegenden Angst zu tun haben, ja. Und da glaube ich tatsächlich, richtig, dass das bei den Außerirdischen eine Rolle spielt. Also Freud hat ja auch von diesen berühmten großen narzisstischen Kränkungen für die Menschen gesprochen, ja. Also die erste narzisstische Kränkung war halt die Erkenntnis, dass sich das Universum nicht um die Erde dreht, die kopernikanische Wende. Die zweite narzisstische Kränkung war der Darwinismus, also die Erkenntnis, die Menschen sind nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, sondern haben gemeinsame Vorfahren mit Affen, also sind aus einer evolutionären Kette heraus entstanden. Und die dritte narzisstische Kränkung eben die Psychoanalyse selbst, also die Erkenntnis, dass halt der Mensch nicht Herr im eigenen Hause ist, sondern auch ganz, ganz maßgeblich von Trieben geleitet wird. Und
obwohl, darf ich da unterbrechen? Also das ist ein bisschen mein Metier. Also Psychoanalyse heutzutage ist ja nicht mehr Freud. Ne? Das sind ja auch es wird heutzutage auch in der Psychotherapie kaum Psychoanalyse betrieben. Meistens werden verhaltenspsychotherapeutische Ansätze betrieben. Und Freud wird mittlerweile leider sage ich, weil ich auch finde, dass da viel Wahrheit drin steckt. Wahrheit ist natürlich immer subjektiv, aber eben nicht mehr so betrieben. Klammer zu, sorry, dass ich da reingekretscht bin.
Ja, klar, das ist aber gar nicht der Punkt. Also diese Überlegung zu den narzisstischen Kränkungen, die finde ich halt sehr interessant. Und ich würde dann eben die Konfrontation mit einer außerirdischen Intelligenz, das wäre die nächste narzisstische Kränkung. Also das wäre vielleicht auch so die endgültige, weil dann sozusagen, also neben der Erkenntnis, das Universum dreht sich nicht um uns, wir sind nicht irgendwie Gottes Geschöpfe, ja, also im Sinne von Gottes Ebenbild, sondern wir stammen aus einer langen evolutionären Entwicklungsgeschichte und wir sind auch sehr von Trieben bestimmt und so weiter. Die letzte narzisstische Kränkung, Konfrontation mit Außerirdischen würde uns dann ein für alle Mal klar machen, wir sind in keinerlei Hinsicht einzigartig oder vielleicht auch nur gut.
Ja. Ja. Also,
und das insofern wäre das dann vielleicht auch die massivste Kränkung. Und ich glaube, also das könnte wirklich, das ist jetzt, wie gesagt, tiefenpsychologische Spekulation, Aber diese tiefsitzende Angst davor, ja, also entthront, endgültig entthront zu werden oder vielleicht auch vor einem vollständigen Kontrollverlust, weil wenn man diesen Gedanken zulässt oder wenn etwas passiert, was diesen Gedanken oder diese Deutung nahelegt, wir haben es hier mit einer außerirdischen Spezies zu tun, mit einer außerirdischen Intelligenz zu tun, die uns vielleicht auch technologisch, vielleicht auch zivilisatorisch voraus ist, dann wäre ja wirklich die Frage, haben wir denn unser eigenes Schicksal jetzt überhaupt noch in der Hand? Also das würde ja auch, da gibt es ja dieses hochinteressante Paper von Alexander Wendt, also Wendt und Duval, politikwissenschaftliches Paper, vor einigen Jahren erschienen schon. Das ist wirklich sehr lesenswert. Da stellen sie sich die Frage, warum gibt es eigentlich so eine Art UFO-Tabu? Ja? Das hat sich natürlich inzwischen so ein bisschen geändert. Zu dieser Zeit war das eine sehr legitime Frage. Und ja, eine ihrer Hypothesen war eben, dass das genau damit zusammenhängt, weil die, also das Eingeständnis, wir haben es hier gegebenenfalls mit einer außerirdischen oder was auch immer, also mit einer uns überlegenen Technologie zu tun, woher auch immer die konkret kommt, das würde natürlich unser ganzes anthropozentrisches Herrschaftskonstrukt, was hier uns sozusagen indirekt über unser Selbstbild legitimiert, über diesen Planeten zu herrschen, würde massiv in Frage stellen. Ja? Also wenn wir plötzlich mit einer Macht konfrontiert werden oder mit etwas konfrontiert werden, wo wir mit Recht davon ausgehen können, da ist eine technologische Überlegenheit, dann wäre natürlich schon die Frage, was passiert jetzt? Ja? Also was, wenn die jetzt beispielsweise zu uns kommen, was haben sie mit uns vor? Oder warum platzieren sie hier irgendein Artefakt? Also das könnte einfach so grundlegende Gefüge hier massiv ins Wanken bringen. Und daher glaube ich auch vielleicht so eine Angst. Und das ist ja auch, viele Menschen sagen das ja auch offen, dass ihnen dieses Thema Angst macht. Ja?
Ja.
Und das ist ja auch, sagen wir mal, hat ja auch Ursachen, warum die Außerirdischen halt auch in der Science-Fiction, Film, Fernsehen so gut taugen als Objekt des Grusels und des, ja, Unheimlichen und so weiter. Ne?
Ich sehe es im Bekanntenkreis, Freundeskreis, wenn ich diese Themen anspreche, ich habe da kaum jemanden, der da ernsthaftes Interesse zeigt, so im direkten Kreis meine ich, jetzt habe ich schon online Freunde, die dann auf jeden Fall mit mir gerne diskutieren, aber die sagen, hey, kann ich mir nicht vorstellen und kommt in meinem Weltbild gar nicht vor, dass es da irgendwo, ja, irgendwo Leben gibt, irgendwo anders, dass die Möglichkeit besteht und ich sage immer, hey, du glaubst an Gott, du gehst Sonntag in die Kirche, du glaubst, dass da irgendetwas, irgendwer, irgendetwas, sag ich mal, alles erschaffen hat,
ja,
tausende von Steinkugeln ins Universum geschmissen hat und du glaubst, dass er nur hier jemanden draufgesetzt hat. Du glaubst, die ganzen Geschichten, die du liest, nehmen wir jetzt mal die Bibel ran zum Beispiel, alles, was da drin steht, die ganzen Wunder, das glaubst du alles, nimmst du alles für voll, aber du ziehst nicht die Möglichkeit in Betracht, dass irgendwo auf diesen Abermillionen Planeten irgendwo noch irgendwas leben könnte, das uns eventuell gefunden hat und besuchen könnte.
Ja.
Das kommt nicht, das ist so, für mich ist das so abstrus, dass man an die eine Geschichte glaubt, die auch mega unglaubwürdig, will ich nicht sagen, vielleicht der falsche Ausdruck, fantastisch klingt, und dann die andere, die eigentlich genau dasselbe ist, nur eine andere Story ist eben, glaubst du überhaupt nicht, also kommt gar nicht vor bei dir in deinen Gedanken. Also das finde ich schon abstrus ein bisschen.
Ja, also Michael Schetsch und ich, wir sagen ja auch immer so ein bisschen spaßeshalber, also die Exosoziologie oder letztlich dieses ganze Thema, ja, also außerirdische Ufologie, Exosoziologie, das sind im Moment natürlich Nischenthemen, auch Bereiche, die zum Teil belächelt werden.
Aber ist es nicht auch ist es nicht auch ein mittlerweile so extremes Popkultur? Also so ein Nischenthema ist es ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich, wenn man also ehrlich ist.
Also sozusagen nicht fiktional betrachtet, ja. Also in der Fiktion spielen Außerirdische natürlich eine Riesenrolle, ja. Was ich übrigens auch interessant finde, warum uns die Außerirdischen eigentlich so faszinieren, auch also in fiktionaler Form. Das ist nochmal ein Kapitel für sich, ja, also auch die Art und Weise, wie Menschen sich Außerirdische ausmalen und wie sich das über die Zeit entwickelt hat, das ist hochinteressant. Aber in Form von, sagen wir mal, ernsthaften Erwägungen oder nicht fiktion, also innerhalb der Wissenschaft oder im, im öffentlichen Diskussion, also wenn es darum geht, könnte es denn wirklich Außerirdische geben und könnten die wirklich uns besuchen oder vielleicht schon mal besucht haben? Also diese Debatten meine ich jetzt, ja. Und es würde sich natürlich alles vollständig ändern, wenn tatsächlich irgendwie sowas passieren würde, wie wir es jetzt in unseren Szenarien beschreiben. Wobei, da muss ich vielleicht, eine Einschränkung muss ich vielleicht noch hinzufügen. Also wie gesagt, in diesen Szenarien gehen wir halt davon aus, es passiert irgendwas und dann gibt es so eine Art kollektive Evidenz. Okay, wir haben es hier jetzt mit was Außerirdischem zu tun. In der Realität könnte das natürlich vollkommen anders aussehen. Also dieses Stichwort kollektive Evidenz, das ist sehr schwierig, ja. Also das ist vielleicht auch naiv zu glauben, es passiert irgendwas, also wir finden irgendwo was auf dem Mond und das ist halt irgendwie eher künstlich oder es kommt plötzlich was in den Erdorbit oder so, dass sich dann global diese Deutung durchsetzen würde, oh, wir haben es jetzt mit was Außerirdischem zu tun. Das ist naiv, weil wir kennen das ja, also von verschiedenen Ereignissen. Es gibt immer unterschiedliche Deutungen, ja, und was man, glaube ich, auf keinen Fall zum Beispiel vernachlässigen darf, ist, dass es in so einem Kontext angesichts eines solchen Ereignisses auch religiöse Deutungen des Ganzen geben könnte. Also die überhaupt nicht in Richtung, das ist jetzt irgendwie was von einer außerirdischen Zivilisation gehen, sondern es ist ein Zeichen Gottes oder das ist irgendwie eine Botschaft oder was auch immer. Ja? Also es könnte ganz unterschiedliche Deutungen des Ganzen geben, bis hin zu Verschwörungstheorien natürlich auch. Ja, das ist jetzt aber halt alles inszeniert aus diesem und jenem Grund. Und also das dann, also man darf sich, glaube ich, nicht vorstellen, es passiert irgendwas und dann wissen wir alle, okay, das sind jetzt die Außerirdischen und so, und was passiert jetzt? Ne? Das könnte es kann durchaus so passieren. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie es genau ablaufen würde, ja. Aber es sind viele Ereignisse denkbar, in denen es zunächst mal vollkommen unklar wäre. Womit haben wir es da jetzt zu tun? Das gilt natürlich auch für so ein Signalszenario. Wir fangen etwas auf. Wir kennen das ja auch, ja. Also wir haben solche Dinge ja auch schon erlebt. Wir zeichnen was auf. Und die Frage ist: Ist das jetzt künstlich oder ist es natürlichen Ursprungs? Wir wissen es nicht so genau, ja. Und dann wäre natürlich bei dem Signal auch die Frage: Können wir es, enthält es irgendeine Form von Inhalt? Ja? Also für uns entschlüsselbarer Inhalt. Das ist auch, also da, ich meine, man kennt diesen Film Contact und da empfangen sie irgendwas und dann in kürzester Zeit ist dieses Signal entschlüsselt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir empfangen tatsächlich eines Tages ein außerirdisches Radiosignal, es könnte unheimlich schwierig sein, dieses Signal zu dechiffrieren, zu verstehen. Ja? Selbst wenn es einen an uns adressierten Inhalt enthält, das ist ja auch die Frage, was fangen wir da überhaupt auf? Vielleicht ist es irgendein Kommunikationsfetzen, der überhaupt nicht an uns adressiert ist, irgendwas, ja, irgendein Rauschen, was auch immer. Aber selbst wenn es jetzt irgendwie einen Inhalt enthält, ja, könnte es unglaublich schwierig werden oder vielleicht sogar unmöglich sein, das für uns verstehbar zu machen. Ja. Also da darf man sich nichts vormachen. Und so könnte eben in verschiedenen Szenarien könnte es eben Ereignisse geben, die dann so ein bisschen unklar sind vom Status her. Was ist das jetzt? Womit haben wir es hier zu tun?
Das mit diesem Signal habe ich mir schon das ein oder andere Mal gedacht, wenn man gehört hat, Signal aufgefangen hier, Signal aufgefangen da.
Ja.
Und die Community geht steil und ich denke mir so, hey, vielleicht geht es uns gar nichts an, was da angeflogen kommt, das Signal. Vielleicht hat es uns gar nicht so interessieren. Vielleicht ist es wirklich nur so, wie du sagst, so irgendwelche Fragmente, irgendwelche Fetzen von irgendeiner Information, die gar nichts mit uns zu tun hat. Wer weiß das schon, ne? Und wir machen uns hier den Kopf verrückt, was es wohl sein könnte. Interessant ist es dennoch. Welches Szenario würdest du für dich persönlich bevorzugen? Dass es einen derartigen Kontakt niemals geben wird oder dass es passiert mit all seinen möglichen Konsequenzen?
Also ich hab da so zwei, mindestens zwei Seelen in meiner Brust, ja. Also da ich mich schon, seit ich denken kann eigentlich, also schon als Kind habe ich mich für dieses Thema begeistert, ja. Und das war bedingt durch meine Großeltern, die haben mich da einfach so ein bisschen geprägt, die haben sich auch sehr für diese Themen interessiert und in meiner Familie wurde da auch immer wieder drüber gesprochen, deswegen kam ich da schon früh in Kontakt damit. Und so der kleine Junge in mir, der wünscht sich natürlich immer noch irgendwie sowas mal zu sehen oder zu wissen, gibt es denn jetzt außerirdisches Leben oder außerirdische Intelligenzen oder nicht? Und also wenn man es jetzt mal unterscheidet, außerirdisches Leben, das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Also das, und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass also wir das jetzt so in unserem Alter, dass wir das erleben werden noch. Ne? Also ich sage immer, ich werde eine Kiste Bier in den nächsten Jahrzehnten, also zwei, drei, vier Jahrzehnten könnten wir einen oder werden wir einen zumindest starken Hinweis, wenn nicht sogar einen eindeutigen Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens erhalten. Einfach, also es gibt ja Bestrebungen in dieser Richtung. Es könnte sein, wir entdecken auf dem Mars was, es könnte sein, wir entdecken auf der Venus was. Es gibt ja einige Kandidaten innerhalb unseres Sonnensystems, wo zum Teil auch Missionen geplant sind. Unsere Teleskope werden immer besser. Die sind ja so gut, dass wir auch schon so Atmosphärenanalysen von Exoplaneten machen können. Also da könnte sich einiges tun, ja. Und das würde ich wirklich als absolute wissenschaftliche Sensation feiern, ja. Also die Entdeckung außerirdischen Lebens. Ein bisschen anders ist es halt bei außerirdischen Intelligenzen, ja. Es ist natürlich noch viel spannender letztlich, ja, oder es wäre eine noch größere wissenschaftliche Sensation durch die systematische Beschäftigung mit dem Thema, also man hat es ja vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Wir haben einfach, als wir diese Szenarien entwickelt haben und uns überlegt haben, wie würden wir Menschen vielleicht reagieren, wir haben in ähnlichen Fällen reagiert, was in so Krisenereignissen, was tun Menschen da so, und da haben wir einfach festgestellt oder feststellen müssen, dass so ein Erstkontakt für uns als Menschheit enorme Risiken mit sich bringen würde. Und zwar jetzt mal unabhängig davon, was die Außerirdischen dann konkret tun oder nicht tun. Nochmal, darüber haben wir eigentlich überhaupt gar keine Aussagen getroffen, sondern wir haben einfach gesehen, dass wir als Menschen in solchen Situationen dazu neigen, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die für uns selbst wiederum gefährlich sein können. Also wahrscheinlich geht, ein großes Gefahrenpotenzial im Rahmen eines Erstkontaktes geht eben von uns als Menschheit aus. Ja? Und insofern bin ich da so zwiegespalten. Ich würde es mir schon wünschen, zu wissen, ja, sind wir allein oder nicht? Die Frage, die ja einfach ganz viele Menschen umtreibt. Aber ich sehe eben, dass das wirklich Gefahren mit sich bringen könnte. Und insofern weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich wünschen soll, dass es passiert. Ne? Und es gibt ja diese Vorstellung, naja, wenn wir jetzt in Kontakt treten würden mit einer außerirdischen Zivilisation oder nur wissen würden, es gibt da irgendwie jemand oder etwas vielmehr, dann würde das uns als Menschheit vielleicht auch zusammenschweißen. Da bin ich inzwischen wirklich sehr skeptisch. Es könnte das genaue Gegenteil passieren. Also es könnte vielleicht auch bestehende Konflikte verschärfen. Ja?
Denke ich auch.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum für das Fermi-Paradoxon, ja, also vielleicht sind wir einfach, haben wir noch nicht die zivilisatorische Reife erreicht. Also das ist jetzt so halb lustig, es ist jetzt wieder Freude, ne? Also jetzt lache ich, aber eigentlich ist es ernst, ja, weil gehen wir einfach mal davon aus, es gibt außerirdische Zivilisationen, mehrere, und gehen wir mal davon aus, die haben vielleicht auch schon voneinander erfahren, ja, weil sie einfach technologisch sehr weit fortgeschritten sind. Vielleicht wissen die dann, also diese ganzen Dinge, die wir hier besprechen, vielleicht ist es dann sozusagen auch einfach klar, dass man Zivilisationen, die auf einem bestimmten Level sind, zivilisatorisch, technologisch, lieber in Ruhe lässt, ja, weil das eben Risiken birgt für diese Zivilisation. Also dass sozusagen diese Erkenntnisse aus unserer eigenen Geschichte, asymmetrische Kulturkontakte, gefährlich potenziell, dass man das übertragen kann gewissermaßen auf Interspezies-Kulturkontakte, also zwischen Menschen oder zwischen verschiedenen außerirdischen Spezies. Und dann eben, ja, wie wir jetzt halt so die letzten indigenen Stämme, die es irgendwo noch gibt, im besten Fall dann in Ruhe lassen und sagen, okay, sollen sich einfach unabhängig von uns entwickeln. Das kann einfach zu Zerstörung dieser Kultur führen, wenn wir da jetzt irgendwie Einfluss nehmen. Also allein über die Übertragung durch die Übertragung von Krankheiten oder eben auch rein der kulturelle Impact. Ja? Also wenn wir denen klar machen, was es dann noch alles gibt außerhalb ihrer Welt, kann das wirklich zur Vernichtung dieser Kultur führen. Und deswegen hat sich ja Gott sei Dank die Erkenntnis mehr durchgesetzt. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, die einfach so in Ruhe zu lassen. Und das ist jetzt wirklich sehr spekulativ, aber vielleicht gilt so ein Gesetz in Anführungszeichen oder halt einfach so eine Überlegung, wir lassen die lieber in Ruhe, weil das könnte für die einfach negative Folgen haben.
Ich persönlich könnte mich damit anfreunden, nur zu wissen, dass es da noch jemanden gibt, den man im besten Fall, auf welche Art auch immer, studieren kann, ohne in Kontakt zu treten. Das wäre so mein Optimum, das ich mir vorstellen kann. Einfach nur beobachten und wer weiß wie, vielleicht gibt es
interessant.
Ja.
Interessant aus der Science Fiction ist, auch da wieder Star Trek zu erwähnen. Dort gibt es ja, wenn ich mich recht erinnere, heißt das, glaube ich, die obere Direktive oder
Ja,
erste
oberste
Direktive oder so.
Direktive.
Irgendwie so.
Ja,
Da wird
genau.
ja genau das angesprochen, was du auch gerade gesagt hast.
Absolut, ja, oder das ist ja auch diese Zoo-Hypothese, also das wird ja durchaus auch diskutiert in der Literatur. Und man muss natürlich, also da warnen wir auch immer davor, vor solchen, wir haben es mal genannt, so anthropozentrische Fallstricke oder halt, also zu anthropozentrisch heranzugehen, wenn man sich jetzt überlegt, was könnten Motive von Außerirdischen sein, da muss man sehr vorsichtig sein. Allerdings, wenn man es jetzt tatsächlich mal umdreht, einfach, ja, also wenn man jetzt mal sagt, die Menschheit in ein paar hundert Jahren oder so, sind wir wirklich technologisch weit fortgeschritten und vielleicht auch dazu in der Lage, interstellare Missionen zu machen oder sowas, ja, also wo wir Sonden irgendwo hinschicken, die dann nach Leben suchen oder so. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir tatsächlich einen Planet entdecken würden, da Leben entdecken würden, vielleicht sogar komplexeres Leben? Vielleicht würden wir uns tatsächlich ähnlich verhalten, ja? Also wie das, was jetzt gerade gesagt wurde,
Ja.
beobachten, ja? Zu schauen, dass man nicht zu sehr Einfluss nimmt auf diese Welt, ja, also um der nicht zu schaden. Das wäre, sagen wir mal, eine ethisch sehr, sehr vernünftige Herangehensweise, finde ich, ne? Also ob das dann in der Realität so ablaufen würde, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist zumindest was ja durchaus in unserem Denkrahmen schon mal so angedacht wurde, ja, also auch in Bezug auf Spezies hier auf dem Planeten und auch auf Gruppen von Menschen und so weiter. Ne? Also wo sich ja zum Teil auch diese Erkenntnis durchsetzt, vorsichtig sein, beobachten, aber keinen Einfluss nehmen, weil sonst können wir eben Schaden zufügen. Ne? Es ist spekulativ, aber kann natürlich sein. Ne?
Ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu einer Aussage, die du vorhin getätigt hast. Du hast erwähnt, dass es in deiner Familie schon ganz früh Thema war. Wenn es nicht zu privat ist, kannst du kurz darauf eingehen, was da so Thema war bei euch und ab wann
Ja.
hast du das mitbekommen aktiv so?
Also das ging nicht irgendwann los, sondern also das war immer schon so. Also
Okay.
das war schon so, bevor ich auf der Welt war. Also konkret waren das meine Großeltern mütterlicherseits. Mein Großvater war Schriftsteller und beide meine, also meine Großmutter und mein Großvater waren einfach sehr interessierte und auch sehr begeisterungsfähige Menschen, die wahnsinnig viel gelesen haben, so alles, was sie in die Finger gekriegt haben, so gefühlt. Und sie haben sich eben auch für diesen ganzen Themenbereich, ich sage es mal, so Grenzwissenschaften, Parapsychologie, UFOs, das hat sie auch wahnsinnig interessiert. Meine Großeltern sind letztlich auch der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache. Weil durch meine Großeltern wusste ich eben schon früh, also als Jugendlicher davon, dass es in Freiburg dieses Institut für Grenzgebiete gibt, von dem die mir erzählt haben, also von dem Institutsgründer Hans
Ja.
Benner, also ein Parapsychologe, interessant und so weiter. Und daher wusste ich, dass es das gibt. Und da habe ich dann eben tatsächlich als Schüler, also in Baden-Württemberg macht man in der 10. oder 11. Klasse, glaube ich, macht man so ein, ich glaube, das gibt es heute immer noch, so ein Berufsorientierungspraktikum. Und da wusste ich halt zuerst nicht, Mensch, was machst du denn da? Und natürlich auch erstmal gedacht, so hier in meiner Heimatstadt halt, was gibt es da, zu einem Arzt oder Anwalt oder irgendwas, ne? Und dann, na ja gut, in Freiburg gibt es ja dieses Institut. Und ich habe dann angefragt, ob ich da ein Praktikum, ein Schülerpraktikum machen kann. Und also ein heutiger Kollege von mir antwortete dann damals sehr freundlich, ja, grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht und dann war ich vollkommen infiziert gewissermaßen mit diesen Themen, ja. Und meine Großeltern, die haben eben, also wie gesagt, viel gelesen über diese Themen und dann war das auch immer wieder ein Gesprächsthema innerhalb meiner Familie. Also da ging es dann ganz, ganz konkret darum, die haben irgendein Buch gelesen jetzt wieder zum UFO-Thema und total spannend und da steht dies und jenes und also auch kritisch natürlich, ne? Also das waren dann einfach immer sehr anregende Gespräche, Diskussionen. Also da gab es auch in meiner Familie ganz unterschiedliche Positionen dann zu diesen Themen, aber insgesamt durchaus viel Offenheit, ja. Und mich hat es eben dann schon als Kind, als Jugendlicher wahnsinnig fasziniert, einfach diese Themen. Und was ja, glaube ich, vielen so geht, die sich mit diesen Themen besprechen, die haben einfach so einen besonderen Reiz. Und heute würde ich sagen, dieser besondere Reiz, der besteht natürlich auch darin, dass sie uns an Grenzen führen. Und also natürlich, ich finde eigentlich diesen Begriff Grenzwissenschaften finde ich schwierig, weil eigentlich jede Wissenschaft die was Neues entdecken will, und das sollte ja eigentlich Sinn und Zweck von Wissenschaft sein, muss an Grenzen gehen. Ja? Genau. Also was da im CERN gemacht wird oder so, ist ja letztlich genauso Grenzwissenschaft, weil wir eigentlich ständig versuchen, die Grenzen unseres Wissens zu erweitern. Ja? Aber der besondere Thrill dieser Themen besteht vielleicht schon darin, dass sie das Potenzial haben, unser wissenschaftliches Weltbild fundamental zu erweitern oder auch zu relativieren oder vielleicht auch umzukrempeln. Ja? Und auch unabhängig von der Wissenschaft dann halt Implikationen. Also jetzt gerade dieses UFO-Thema, das wäre natürlich, wenn wir jetzt wirklich erfahren sollten, wir haben es hier wirklich mit was Außerirdischem zu tun. Ja? Oder auch also unabhängig von dem UFO-Thema jetzt in anderen Bereichen, SETI oder was auch immer, dann wäre das schon eine ganz fundamentale Entdeckung, ja? Die ja unser ganzes Selbstbild, unser Bild von uns im Kosmos, in diesem gigantischen Universum, massiv beeinflussen würde. Ja? Und das ist, glaube ich, schon der, ja, so ein besonderer Reiz, der mit diesem Thema zusammenhängt. Eben ja auch einfach diese große Frage, ja, sind wir allein? Ist da irgendjemand? Das, ich glaube, das bewegt ja ganz viele Menschen. Also wenn man nachts in den Sternenhimmel hochguckt, wie viele Menschen fragen sich da, Mensch, was ist da los da draußen? Ja. Und das ist ja, glaube ich, einfach was sehr Tiefgehendes, was auch wirklich viele Menschen teilen.
Ja, jeder guckt gerne in den Himmel, fast jeder. Ich liebe es, in den Himmel zu gucken. Ich schlafe bei offenem Fenster, ich habe das genau links von mir im Bett und ich liege immer auf dem Rücken, kann die ganze Nacht aus dem Fenster gucken, kann die Sterne beobachten und dann kriege ich schon so eine Sehnsucht nach den Sternen, wie man so schön sagt, und danach zu wissen, was es da alles gibt. Ich finde das auch sehr gut, wie du aufgewachsen bist. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr wichtig. Ich habe gestern mit jemandem oder vorgestern mit jemandem ein Gespräch aufgenommen hier im Podcast. Der hat als Kind sehr merkwürdige Dinge erlebt. Wie die zu deuten sind, keine Ahnung. Ich kann das nicht bewerten, weil ich es nicht weiß. Aber es war sehr interessant, was er erzählt hat, und er hat auch davon erzählt, dass die Eltern oft gesagt haben, du träumst, oder das war nur ein Traum, und dies war nur, es wird abgetan oft, selbst erlebt, dass solche Dinge abgetan werden, oder wenn man es anspricht, irgendwie, ja, selbst von den Eltern dann irgendwie, die Eltern belustigen sich darüber, dass ein Kind was erzählt, und anstatt mal zu fragen, hey, was genau ist passiert, und oder warum interessierst du dich dafür, oder, und ein bisschen das zu fördern, das Interesse, finde ich schade, finde ich sehr schade, dass das nicht so stattfindet, nicht so oft leider, finde ich schade. Man sieht ja, wohin es führen kann. Letztendlich ist was sehr Spannendes aus dir geworden dadurch. Wer weiß, wie es anders gelaufen wäre, ne? Wenn es nicht
so wäre. Nee, also ich habe da wirklich großes Glück gehabt. Also mir war schon klar, dass das, wie soll ich sagen, dass es heikel ist, ja, also auf diese Karte zu setzen, denn also es war ja auch lange Zeit nicht klar während meines Studiums, also ich habe ja dann auch im Studium die Beschäftigung mit diesen Themen intensiviert, habe dann während meines Studiums auch als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Grenzgebiete tatsächlich gearbeitet schon, und mir war aber schon klar, wenn das jetzt nicht klappt, in diesem Bereich irgendwie unterzukommen, ja, und das ist ja, also es ist ja nicht so, dass es in der Grenzgebietsforschung, Parapsychologie, also bei diesen Themen, ja, dass es da viele Stellen gäbe oder so, ganz im Gegenteil, ja. Mir war schon klar, dass es heikel ist, ja, auf diese Karte zu setzen, weil ich habe mich da dann auch schon gesehen in Bewerbungsgesprächen, wo ich mich dann rechtfertigen muss, warum habe ich mich mit solchen Themen beschäftigt und so weiter, ja. Also es hat sich ja jetzt Gott sei Dank alles glücklich gefügt. Aber mir war schon klar, dass das einfach ein gewisses Risiko ist. Aber ich bereue nichts sozusagen. Ja.
Das ist wichtig.
Hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Und ich habe das große Glück oder Privileg, vielmehr mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Und was dazu führt, dass ich wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe, dass mir das unheimlich viel Spaß macht und ich den Traum leben kann, für etwas bezahlt zu werden, was mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Ja? Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und das hätte auch schief gehen können, ja, aber es war es wert, das zu riskieren. Und in meinem Fall habe ich auch jetzt einfach wirklich Glück gehabt, oder es hat sich gut gefügt, ist gut gelaufen, dass ich jetzt tatsächlich auch das in diesem Bereich arbeiten kann. Ja? Mhm.
Darf ich da auch mal kurz was fragen? Ja. Und zwar, promoviert hattest du ja mit dem Thema im Schatten des Scientismus zum Untergang der heterodoxen Wissenschaftsständen. oder so ähnlich.
Umgang, ja, genau. Mhm.
Mhm. Zum Umgang, genau, ja. Mit den heterodoxen Wissenschaftsbeständen. Und ja, ich meine, ich habe das Paper, ich habe die Doktorarbeit natürlich nicht gelesen, aber natürlich. Gehst du davon aus, dass die heterodoxen Wissenschaftsgebiete, also dieses scientistische Denken, dieses wirklich Hardcore-Skeptische, sich langsam aus der Wissenschaft herausmanövriert und die Wissenschaft in Gänze einfach offener wird für die Grenzgebiete? Oder wird es da eine Stagnation geben oder verschiedene Fronten? Ich weiß nicht, ob ihr die Frage so versteht, wie ich die meine. Ich hoffe schon.
Also ich muss vielleicht erstmal kurz ein bisschen korrigieren. Also meine Doktorarbeit, da ging es um tatsächlich um heterodoxe, also nicht Wissenschaftsbestände, sondern Wissensbestände, also ganz allgemein. Also um heterodoxes Wissen, Erfahrungen und Praktiken. Und zwar in der DDR. Also das war auch historisch sozusagen. Ja. Also ich habe mir einfach angeschaut, also die Frage funktioniert ja trotzdem. Also die DDR ist ja, das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber die DDR ist aus einer soziologischen Perspektive, also gerade auch in Bezug auf diese Themen, hochinteressantes Forschungsgebiet, weil die DDR sich dadurch auszeichnete, dass es eine wirklich sehr, eine sehr strikte Wirklichkeitsordnung gab, ja? Basierend auf dem Marxismus-Leninismus und der sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung. Auf diesem Hintergrund hat man halt eigentlich systematisch alles ausgeklammert oder für unwahr erklärt, was irgendwie abwich von dieser Vorstellung. Ja? Und das hat man ziemlich strikt auch gesellschaftlich durchdekliniert. Also da gab es große Unterschiede zur BRD, also gerade auch im Umgang mit diesen Themen, ja? Also mit im weitesten Sinne grenzwissenschaftlichen und auch paranormalen Themen oder so. Und das habe ich mir eben im Einzelnen angeguckt. Ja? Also zum einen den Diskurs analysiert, was gab es überhaupt an Thematisierung? Ja? Also wie wurde das überhaupt in der Presse, also im öffentlichen Diskurs, wie wurde das in Büchern dargestellt? Dann auch welche institutionellen Regelungen, also auch Gesetze und so weiter gab es in Bezug auf diese Themen. Und letztlich habe ich dann auch Interviews geführt, also mit Menschen, die halt selber Erfahrungen hatten zu DDR-Zeiten und die mir dann teilweise in sehr eindrücklicher Weise geschildert haben, wie das war, ja, also unter diesen speziellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, solche Dinge zu erleben oder sich für solche Dinge zu interessieren. Und jetzt, um aber auf die Frage zurückzukommen, also und vielleicht nochmal kurz, der Titel heißt auch deshalb Im Schatten des Scientismus, weil halt diese sogenannte wissenschaftliche Weltanschauung in der DDR, das kann man, wie ich finde, zu Recht als Scientismus beschreiben. Ja? Also einfach so ein bestimmtes Verständnis davon, was Wissenschaft eigentlich ist und welchen Anspruch Wissenschaft haben sollte. Ja? Und das war halt in der DDR wirklich sehr weitreichend. Also da war eigentlich die Vorstellung, dass die ganze Gesellschaft nach in Anführungszeichen wissenschaftlichen Prinzipien, also die natürlich dann marxistisch fundiert waren, aufgebaut werden sollte. Und das ist Scientismus. Und wir haben solche scientistischen Denkmuster, die gibt es natürlich, gab es und gibt es natürlich auch in der BRD, also innerhalb der Wissenschaften. Und die Frage, welchen Einfluss so ein Wissenschaftsverständnis jetzt auch jeweils hat, ist nicht so einfach zu beantworten, weil das, glaube ich, auch, also es schwankt sehr und das ist, glaube ich, auch in unterschiedlichen Disziplinen sehr, sehr unterschiedlich, ja, also in verschiedenen Disziplinen sehr unterschiedlich. Also was mich wirklich verblüfft, ist jetzt diese Öffnung in Bezug auf das UFO-Thema. In der Parapsychologie lässt sich das so nicht beobachten, würde ich behaupten. Also die Parapsychologie hatte, also gab es schon mal Zeiten, wo die Parapsychologie viel anerkannter war. Ja? Aber das kann sich auch wieder ändern. Und das Interessante ist aus meiner Sicht, das finde ich jetzt halt auch wiederum soziologisch interessant, also bei dem UFO-Thema, das muss man sich ja schon mal klar machen, wir haben natürlich neue spannende Fälle jetzt, von neuen spannenden Fällen erfahren, vor allem dieser Nimitz-Fall 2004, den finde ich auch wirklich sehr interessant.
Aber wenn man sich, entschuldige, dass ich jetzt auch wieder reingrätsche, aber wenn man sich da näher mit beschäftigt, Stichwort Skinwalker Ranch, da sind ja natürlich auch ganz, ganz viele parapsychologische Betrachtungen mit dabei.
Ja.
Klammer zu.
Ja, also Skinwalker Ranch ist ein Riesenfass.
Ja.
Das wäre, bin da auch, muss gestehen, ich bin da sehr skeptisch bei der Skinwalker Ranch.
Ja.
Aber, also Klammer zu. Was ich sagen wollte in Bezug auf das UFO-Thema, es ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich völlig neue Dinge erfahren hätten. Also es ist ja nicht so, dass es vor 2004 keine spannenden
Ja,
UFO-Fälle.
ich
Also,
möchte mal ganz kurz nochmal die Klammer eröffnen, wenn ich darf, weil
ja.
da in dem Kontext muss man ganz klar Colm Kelleher und
Ja.
Gary Nolan erwähnen, die
Ja.
das im Endeffekt davon ausgehen, das, was die Parapsychologie, die westliche, also die europäische oder die westliche, es gibt ja auch die russische Parapsychologie, muss man
Ja.
ja dazu sagen,
Hm.
die versuchen ja tatsächlich da sind wir ja bei Nolan und Kelleher immer eben heraus, also die versuchen da eben diese neuroradiologischen Belege zu finden, dass also Leute, die Kontakt zu irgendwelchen parapsychologischen Phänomenen hatten, dann auch tatsächlich wissenschaftliche Veränderungen, also nicht wissenschaftliche, sondern neurologische Veränderungen im Gehirn haben und sowas. Und da ist, sind teilweise die Methode, also da haben wir wieder einen Versuch, da eben auch die Parapsychologie zu verwissenschaftlichen, sage ich jetzt mal, weil du meintest, dass die Ufologie zwar mit immer mehr anerkannt ist, aber die Parapsychologie sei es nicht. In den USA scheint es ja so zu
Moment,
sein, als
Moment,
würden diese beiden Sachen zusammen ablaufen. Das ist hier in Europa vielleicht noch nicht so angekommen. In
ja.
dem,
Ja, es gibt da natürlich Schnittmengen. Man kann halt nur, also es ist halt interessant, wie sich der Status so ändert. Also ich würde schon behaupten, über eine längere Zeit war die Parapsychologie vielleicht innerhalb der wissenschaftlichen Community noch eher akzeptiert als die Ufologie. Also die Ufologie war dann so ganz, ganz schmutzig irgendwie, ja.
historisch auf jeden Fall. Ja, genau.
Genau. Und das wandelt sich ja aber. Und vor allem jetzt in den letzten Jahren, seit 2017, hat sich das massiv geändert. Und das Interessante finde ich, das muss man sich klar machen, das sind jetzt nicht nur, da geht es jetzt nicht nur um Erkenntnisse oder irgendwie wissenschaftlich objektive Dinge oder so, die so einen Wandel dann bewirken. Also wir haben jetzt hier bei dem UFO-Thema, wie gesagt, wir haben neue interessante Fälle, aber es gab vorher schon haufenweise interessante Fälle und die haben alle nicht dazu geführt, dass dieses Thema plötzlich, also dass der Status dieses Themas irgendwie besser geworden wäre. Es waren ganz konkrete Prozesse, also jemand wie Tom DeLonge von Blink-182, der da so eine Truppe zusammengesammelt hat, die To The Stars Academy, dann wurden da Pressemeldungen, dann gab es da Pressemeldungen. Und es wurde aufgedeckt, dass es ein Projekt gab zur Erforschung. Also das sind alles Dinge, wo jetzt nicht plötzlich irgendwie so der Beweis für irgendwas kam oder so. Ja? Also ich sag immer, am wissenschaftlichen Kenntnisstand in Bezug auf das UFO-Thema hat sich eigentlich nichts geändert seit 2017. Wie gesagt, es sind neue spannende Fälle da dazugekommen. Davor gab es spannende Fälle. Wir wissen, also aus meiner Sicht, wir wissen aber immer noch nicht, was hinter den UFOs steckt. Ja? Da hat sich eigentlich nichts geändert. Aber der diskursive Rahmen ist plötzlich ein völlig anderer, ja. Also es sind wirklich auch so mediale, soziologische, gesellschaftliche Phänomene, die dann so eine Statusänderung von so einem Thema hervorrufen können. Und ich bekomme das erst teilweise mit, dass die Parapsychologen gerade auch ganz neidisch auf die UFO-Forschung schauen und sich fragen, wie haben die das gemacht, ja? Also dass das plötzlich so ernsthaft diskutiert wird und was könnten wir tun, damit der Parapsychologie Ähnliches widerfährt, ja? Aber das sind eben zum Teil auch Dinge, die kann man ja nicht, die kann man nicht kontrollieren, steuern, sondern das hängt von ganz vielem ab, wie etwa, ich habe das auch bei Crop FM jetzt erzählt, dass, also aus meiner Sicht war für den deutschsprachigen Diskurs ganz wichtig, dass Obama sich zu dem UFO-Thema geäußert hat. Ich glaube, in den USA war das gar nicht so ein Riesending. Das werden sicher auch viele zur Kenntnis genommen haben, aber halt in den USA war das jetzt halt wieder ein Präsident, der sich irgendwie mal zu dem UFO-Thema geäußert hat. Da gab es ja schon andere, ja. Und ich glaube, für den deutschsprachigen Diskurs war das aber sehr wichtig, weil Obama eben nach wie vor jemand ist, der sehr viel Anerkennung genießt in Deutschland. Und dass Obama dann eben gesagt hat, ja, das stimmt und unsere Piloten beobachten da zum Teil seltsame Dinge, die haben komische Flugeigenschaften, wir wissen nicht so genau, was es ist, so sinngemäß hat er sowas gesagt. Ne? Das hat dann, glaube ich, das war dann auch zeitlich ziemlich nah an diesem UAP Task Force Report. Und das hat dann, glaube ich, schon so ein Umdenken eingeleitet einfach. Ne? Oder hat dann in vielen Redaktionen dann doch so eine Bereitschaft erzeugt, zu sagen, okay, wir müssen jetzt doch nochmal, müssen uns dieses Thema doch mal angucken oder müssen vielleicht auch mal etwas anders darüber berichten, als wir es sonst gemacht haben, üblicherweise.
Das Interessante da zu erwähnen ist auch noch, dass es am 25.06.2021 eine Sondersendung gegeben hat bei der Tagesschau, wo auch das Obama-Zitat auch angesprochen wurde und dann die Tagesschau tatsächlich auch gesagt hatte, es gibt zwar YouTube, heißt US-Regierung zu UFO-Sichtungen, also von Tagesschau 24. Und da sagten dann auch die Moderatoren in der Sendung, ja, wir würden das jetzt gerne ausstrahlen, aber dafür reicht das Budget nicht, weil der US-amerikanische Sender da irgendwie ein paar tausend Dollar.
Rechte Frage dann.
Genau. Und das war für mich persönlich auch der Zeitpunkt, wo sich das Paradigma in Deutschland verändert hat. Ja. Diese Sendung in der Tagesschau, die ging, glaube ich, auch so eine halbe Stunde oder was knapp. Und das war direkt eine Live-Schaltung aus Washington, wenn ich mich recht erinnere. Und da wurde das erste Mal in den öffentlich-rechtlichen Medien ganz seriös, ohne Untertitel im Fernsehen darüber diskutiert, ohne so ein Schmunzeln, wo man das Gefühl hat, ja, das ist eh alles Quatsch. Das erste Mal wurde wirklich ernsthaft darüber gesprochen. Also da gebe ich dir absolut recht.
Ja, und ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Wir haben, also auch Michael Schätzsch und ich haben, wann war das, 2013, glaube ich, haben wir ein Buch herausgegeben. Ich kann auch mal kurz zeigen. Das ist dieses hier. Sieht man das? Diesseits der Denkverbote, Bausteine für eine reflexive UFO-Forschung. Und da hatten wir ganz hinten noch angefügt an das Buch, so ein, wie haben wir das genannt? Manifest für eine reflexive UFO-Forschung. Und da haben wir halt einfach mal so ein paar Forderungen aufgestellt. Was bräuchte es eigentlich, damit wir denn tatsächlich mal vorankommen in Bezug auf die Erforschung des UFO-Phänomens? Und haben damals, also das ist jetzt fast 10 Jahre her, und haben damals davon gesprochen, ja, es bräuchte eine Akademisierung des Themas. Also es müsste zu einem legitimen akademischen Forschungsgegenstand werden und so weiter und so weiter. Und mir ist es kürzlich mal in die Hände gefallen. Ich habe dann mal wieder reingeguckt und habe verblüfft festgestellt, dass diese Dinge, die wir damals gefordert hatten, also eigentlich als Optimalfall, wir waren damals aber überzeugt davon, dass das total frech ist, weil es steht dem so vieles im Wege, ja. Und das ist so unwahrscheinlich, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Also auch so eine Institutionalisierung von UFO-Forschung und so weiter. Also auch ein bisschen weg von der Laienforschung, die um Gottes Willen, die total wichtig ist. Ja? Ich bin ja selbst auch Mitglied bei der GEP und finde es bemerkenswert, was diese privaten UFO-Forschungsorganisationen in Deutschland und in anderen Ländern, was die leisten. Aber wir waren halt der Meinung, oder ich bin es immer noch, dieses Thema gehört halt auch einfach als, ja, etabliert als wissenschaftlicher Forschungsgegenstand. Ja.
Ja.
Und je mehr dieses Thema entstigmatisiert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch grundsätzlich Neues lernen darüber. Und was mich verblüfft
hat, aber wie sollte man das machen, wenn es handelt sich ja immer noch leider Gottes um ein Phänomen, das nicht reproduzierbar ist. Beispiel, schilder uns doch mal ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, das gibt es da auch. Beispielsweise, was meinst du?
Ja, es ist ja so, dass also diese die Reproduzierbarkeit, das bezieht sich ja auf, sagen wir mal, Laborexperimente, also Phänomene, genau, die man versucht im Labor zu erzeugen und so. Und es gibt natürlich, wir sind natürlich in unserer Realität ständig mit irgendwelchen Dingen konfrontiert, die man nicht reproduzierbar im Labor untersuchen kann. Also etwa, wie sich jemand verliebt oder so, ja, oder verschiedene zwischenmenschliche Phänomene. Und das ist, also unser Leben ist ja, in unserem Leben gibt es sehr viele Dinge, die nur schwer ins Labor zu holen sind. Und natürlich sind solche Spontanphänomene, also egal was für welche, also Phänomene, die spontan erscheinen und wo wir nicht so genau die Entstehungsbedingungen kennen, das ist immer unglaublich schwierig, sowas zu erforschen. Und das stellt natürlich so herkömmliche wissenschaftliche Paradigma vor Herausforderungen, wo es dann wirklich halt darum geht, kann man es irgendwie verlässlich reproduzieren und so weiter. Aber es ist ja klar, dass nicht jedes Phänomen, und vor allem wenn es komplexe Phänomene sind, also gerade auch zwischenmenschliche Phänomene und so, die sind von sehr komplexen Rahmenbedingungen abhängig. Und die muss man ja erstmal verstehen und die müsste man quasi alle im Labor erzeugen oder kontrollieren, um dann diese Phänomene verlässlich reproduzierbar herstellen zu können. Und das ist, also da gibt es ja dieses schöne Beispiel. Stell dir vor, es spielen zwei, also zwei Personen spielen Schach, ja? Und eine dritte Person beobachtet dieses Schachspiel. Und nach einer Weile hat die dritte Person eigentlich das Gefühl, okay, ich habe jetzt die Regeln verstanden, ja? Also jede Figur darf sich nur in einer bestimmten Art und Weise bewegen und so, okay, alles klar, ist ein klares System, es gibt klare Regeln, ich habe jetzt alles verstanden. Und dann passiert plötzlich sowas wie so eine Rochade, ja? Also die ja nur unter ganz bestimmten Bedingungen kann man das nur machen, ja? Also ich weiß nicht, ob ihr Schachspieler seid, also das ist dann, wenn König und Turm, also das ist so ein Zug, der ist eigentlich nur einmal möglich und dann unter ganz bestimmten Bedingungen nur. Und wenn man sowas jetzt dann beobachtet, ja, dann kann man natürlich dazu neigen zu sagen, okay, das widerspricht allen Regeln, das kann eigentlich gar nicht existieren, sowas, ja. Aber nur wenn etwas selten ist, weil etwas selten ist und weil es halt unter ganz bestimmten Bedingungen nur auftaucht, heißt das natürlich nicht, dass es nicht Teil unserer Realität ist. Und das sind halt dann Dinge, die die Wissenschaft vor besondere Herausforderungen stellt, solche Dinge tatsächlich dann zu erforschen, zu untersuchen, nachzuweisen. Aber das, wie gesagt, das gilt für vieles, auch für auch Naturphänomene. Ich meine, heute wissen wir natürlich vieles darüber, aber früher sowas wie eine Sternschnuppe, ja, das war ja auch ein Ereignis, da wusste man überhaupt nicht, wie kommt es zustande, wann passiert es. Ja? Und so, es gibt diverse Beispiele für Ereignisse, wo es lange Zeit nicht klar war, wie entstehen die, wann entstehen die. Und trotzdem hat man es eben zum Teil einfach geschafft zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen, also wie gesagt, so eine wissenschaftliche UFO-Forschung, das wäre eine Herausforderung, aber das ist nicht unmöglich, das zu tun. Ja? Und wenn wir jetzt, also so wie Avi Loeb das macht oder wie es auch der Hakan Kayal in Würzburg macht, also man kann es natürlich zum einen über eine, also technisch versuchen zu realisieren. Also da geht es ja wirklich konkret darum, so Kameras aufzustellen, ja, die dann auch mit so KI-Systemen immer besser lernen, Anomalien rauszufiltern, ja. Also wenn dann da ein Vogel oder ein Insekt oder irgendwas vorbeifliegt, dass die Systeme irgendwann so schlau sind, dass die sowas schon gar nicht mehr registrieren, ja, sondern sich wirklich nur noch auf so Dinge konzentrieren, die aus dem Raster rausfallen. Das könnte interessant sein, aber das UFO-Phänomen hat natürlich noch ganz andere Aspekte, also hat psychologische Aspekte, hat soziologische Aspekte und es ist ein unheimlich interessantes Forschungsfeld und aus meiner Sicht ist es einfach sehr schade, dass dieses Thema jetzt über lange Zeit so tabuisiert oder stigmatisiert war, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es in der Wissenschaft sehr viele gäbe oder sehr viele gibt, die dieses Thema eigentlich sehr spannend finden und die vielleicht sogar gerne mal dazu arbeiten würden, es aber eben aus verschiedenen Gründen bisher nicht getan haben. Und wenn sich das jetzt ein bisschen ändern würde, ja, ich glaube, dann hätten wir, also dann wäre schon viel erreicht und viel gewonnen.
In welchem Wissenschaftsgebiet wäre das die UFO-Forschung deiner Meinung nach am besten aufgehoben können? Ja, müsste man da nicht irgendwas Interdisziplinäres aufbauen, eine neue?
Das ist UFO-Forschung ist ja grundsätzlich interdisziplinär.
Ich meine als Beispiel, die Astrologie als Beispiel, blödes Beispiel, aber war bis, glaube ich, 1800 irgendwas in deutschen Universitäten noch vertreten. Irgendwann hat man das natürlich rausgenommen aus ja, sehr logischen Gründen. Aber man könnte ja auch sagen, okay, man nimmt, man macht, man öffnet ein neues universitäres Gebiet auf. Man nennt es dann Ufologie oder Ufologie plus Parapsychologie oder sowas. Solche Ansätze gibt es ja nicht. Das gibt ja, also dass man vielleicht irgendwie die Schulpsychologie, die galt auch lange Zeit als Geisteswissenschaft, mittlerweile gehört die in den meisten Fakultäten zu den Naturwissenschaften. Mein Gedanke ist eben, oder meine Frage, was glaubst du, wäre da das richtige Wissenschaftsgebiet? Oder wie sollte man das nennen, wenn man die Ufologie in die Unis, in die Universitäten reinbringt?
Also mir schwebt jetzt gar nicht so sehr vor, das als Fach. Also das kann ich mir, also auch angesichts der unglaublichen Dynamik, die wir jetzt seit ein paar Jahren erleben, das kann ich mir trotzdem beim besten Film nicht vorstellen, dass wir demnächst einen Lehrstuhl für Ufologie haben werden. Also so glaube ich nicht. Aber dass einfach Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen keine Scheu mehr davor haben, sich diesem Thema mal anzunehmen und ein Projekt dazu zu machen, was dazu zu veröffentlichen. Und das können natürlich Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen sein. Also Hakan Kayal beispielsweise aus Würzburg ist jemand, der ist ein Satellitentechniker. Ja?
Ist ein Ingenieur.
oder Ingenieur, der aber eigentlich bisher so Module für Satelliten gemacht hat, also Satellitentechnik entwickelt hat. Und er beschäftigt sich jetzt eben unter anderem auch mit UFO-Forschung. Ich selbst bin von Haus aus Soziologe. Das ist ein Thema, was für Psychologen hochinteressant ist. Das ist also, das hat ja so viele Facetten, dieses Thema. Und man kann es aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, so wie ja verschiedene, es gibt ja alle möglichen Themen, die dann eben Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sich anschauen. Und das UFO-Thema ist an und für sich ein Thema, was man, glaube ich, nur inter- oder multidisziplinär erforschen kann. Weil, also natürlich ist es absolut sinnvoll, so technische UFO-Forschung zu betreiben, um vielleicht irgendwie wirklich einfach gute Daten zu gewinnen, um gute Aufnahmen, was auch immer zu gewinnen. Das ist aber halt, das ist halt nur ein Aspekt. Das ist natürlich nur ein Aspekt dieses Phänomens. Also ich glaube, die UFO-Forschung als akademisches Fach, also wie gesagt, das will nicht mal ich mir jetzt ausmalen im Moment, wäre natürlich interessant, ja. Aber was vielleicht eher realistisch
ist. Ich meine, wenn man bedenkt, was heute normal ist, Mainstream-Medien berichten darüber, also das wäre für 20 ja. Jahre noch absolut undenkbar. Deswegen, du bist ja auch irgendwo Zukunftsforscher, ne? Von daher, deswegen habe ich die Frage gestellt.
Dass ja, vielleicht nochmal ganz kurz, um nochmal darauf zurückzukommen. Also Michael Schetsche und ich sagen ja immer, die Exosoziologie ist eine Leitdisziplin auf Abruf. Also im Moment kennt es kaum jemand, aber wenn, das muss man sich wirklich, also man muss wirklich mal gedanklich so weit gehen, sich vorzustellen, es würde wirklich passieren. Ja, also wir hätten jetzt wirklich in der Tagesschau, schaut mal, hier ist jetzt was gelandet. Also man muss sich wirklich mal bildlich vorstellen. So, ja? Und dann ist natürlich, also dann ändert sich alles. Ja? Also dann ist vielleicht wirklich auch, sind Außerirdische plötzlich ein Thema an den Universitäten. Oder dann geht es vielleicht wirklich, also wie soll ich sagen, dann hat es dieses Thema natürlich plötzlich eine Wucht, ja, die alles bisher Dagewesene plötzlich vollkommen in Frage stellen würde. Ja? Also da könnte dann wirklich ein ganz massiver Wechsel stattfinden und da, glaube ich, ja, würden dann auch vielleicht so Dinge aus dem Boden schießen, also alle möglichen Ansätze, Versuche, Dinge zu verstehen, und das würde dann auch, glaube ich, kein Problem geben, sowas zu etablieren an den Universitäten. Im Gegenteil, da wäre dann ganz schnell irgendwie, werden Leute gefragt, die uns jetzt da irgendwie helfen können, die Expertise haben, die irgendwie dann Fragen beantworten können. Also dann ja, aber solange das in so einem Status bleibt, wir wissen es nicht so genau, manche sagen, da gibt es irgendwie interessante Beobachtungen, also da ist es natürlich schwierig. Ja. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind gerade sehr, sehr gut, aber ich befürchte, das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Also wer sich ein bisschen mit der Geschichte des UFO-Phänomens auskennt, der weiß ja, dass wir auch schon mal in einer ähnlichen Situation waren in den 50er
Jahren. Blue Book.
Genau, oder auch davor, wo man das Thema ja durchaus ernst genommen hat. Und genau, dann gab es diese ganze Blue Book-Phase und dann, oder auch die Vorläufer von Blue Book. Und dann gab es diesen Konten-Report und ja, dieses Thema war dann, also es galt eben einfach als wissenschaftlich uninteressant, ja, oder irrelevant. Und jetzt haben wir im Moment wieder so eine Phase, da kriegt das Thema viel Aufmerksamkeit, vor allem in den USA. Wir haben jetzt nach über ein halbes Jahrhundert nach Beendigung von Blue Book haben wir wieder offizielle, also staatlich betriebene UFO-Forschung in den USA. Das ist schon wirklich interessant. Aber man weiß natürlich nicht, in welche Richtung das sich entwickeln wird. Dass in ein paar Jahren das Ganze wieder eingedampft wird mit dem Verweis, es ist eine Vergeudung von Steuergeldern, wir haben da jetzt ein paar Jahre Daten zusammengetragen und wir haben irgendwie nichts herausgefunden, und eigentlich ist es doch keine Bedrohung für die nationale Sicherheit, das ist ja immer ein wichtiges Argument in den USA, deswegen stellen wir das Ganze jetzt ein. Und die NASA hat eine Studie gemacht und die Studie hat zum Ergebnis, naja, gibt da ein paar interessante Fälle, wir wissen aber auch nicht, was es ist, so Punkt Ende. Also das halte ich vielleicht sogar für wahrscheinlicher, als dass wir da jetzt tatsächlich richtig vorankommen. Es ist durchaus möglich, dass sich da die Geschichte wiederholt und jetzt nach so einer Welle dann auch schnell wieder, also diese Welle dann auch schnell wieder abebbt und das Thema dann auch wieder Aufmerksamkeit verliert. Ist auch möglich. Es wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre.
interessant ist, dass zum Beispiel Luis Elizondo viele Gemeinsamkeiten hat in der Art, wie er das denn jetzt präsentiert, mit Alan Hynek. Also wenn du dich ein bisschen mit der historischen Ufologie beschäftigst und so, da kommen mir einige Sachen so furchtbar bekannt vor, wo ich mir ganz oft genau diese gleichen Fragen stelle. Nicht, dass es dann bald wieder abflacht und dann ist das, dann war es das. Und ich meine, das hatten wir ja schon einmal in der Geschichte. Ja. Ne? Ja. Aber andererseits haben wir dann immer mehr, zum Beispiel, Colt hat jetzt eine neue Doku rausgebracht, wo, wenn ich mich recht erinnere, Gary Nolan sagt, erneut, also Fact, es gibt Crash Retrievers. Ja. Ne? Und angeblich kursieren so Gerüchte in UFO-Twitter rum, dass die New York Times angeblich einen großen Artikel rausbringt mit diesen Crash Retrievers und so. Mhm. Also es passieren, ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Moment tatsächlich die Frequenz sich total verändert hat. Also es kommen ständig neue Sachen raus, auch so. Also wenn es sowas geben würde, wenn es auch nur ein metallisches Artefakt geben würde, was wirklich belegt, dass es nicht von diesem Planeten stammt, wenn man das überhaupt physikalisch machen kann. Das stelle ich jetzt mal in Frage. Also das lasse ich jetzt mal vorne weg. Also es ist schon schwer zu glauben, dass wir wieder zurückgehen in diese alte Leier, dass das dann wieder Schublade auf und Schublade zu. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Es ist zumindest im Moment sehr, sehr schwer vorzustellen, dass wir wieder...
Ich meine, angesichts dieser aktuellen Dynamik ist es vielleicht wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Aber nochmal, wir hatten in den USA Blue Book, ja. Das war ein relativ groß angelegtes Projekt. Und man hätte sich vielleicht auch zu dieser Zeit schlecht vorstellen können, dass dieses Thema so abgewickelt wird. Es ist dann aber trotzdem passiert. Also wie gesagt, man stelle sich einfach mal vor, die NASA macht jetzt diese angekündigte Studie und es kommt nicht viel bei raus. Im Gegenteil, also die sagen vielleicht dann, und das halte ich durchaus für wahrscheinlich, wir haben uns dieses Thema jetzt mal angeguckt, ganz ergebnisoffen und sind aber zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen, also was man halt so kennt. Ja? Also die meisten Fälle sind konventionell erklärbar, es gibt da so einen gewissen Rest, und da haben wir aber oft nicht ausreichend Daten, um das sagen zu können und. Ja? Also die üblichen Argumente, die man eben auch einfach kennt aus der UFO-Forschung. Und diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie die neueste Bezeichnung ist, also quasi der Nachfolger von AATIP, also diese Einrichtung, die sich jetzt, oder von der UAP Task Force, die macht jetzt vielleicht auch ein paar Jahre ihre Arbeit und trägt Daten zusammen. Und es kommen aber irgendwie keine klaren Erkenntnisse. Ja? Das Ding ist, also da prallen ja verschiedene Systeme aufeinander. Also in diesem, also jetzt aktuell ist natürlich die Politik, das politische System ganz wichtig. Und das politische System funktioniert natürlich nach einer anderen Logik als das Wissenschaftssystem. Also das Wissenschaftssystem kann sich über Jahrzehnte mit einem Thema beschäftigen und wenn Dinge nicht klar entscheidbar sind oder so, bleibt es trotzdem spannend. Ja? Wenn die Politik, da geht es ja darum, man muss es legitimieren, dass da Steuergelder reinfließen und da gibt es dann vielleicht Druck von der einen oder von der anderen Seite und da ist es durchaus denkbar aus meiner Sicht, dass dann da aus politischer Richtung dann die Forderung kommt, wir stellen das jetzt wieder ein, weil es einfach, es bringt uns irgendwie nicht weiter, wir haben uns da jetzt schneller Ergebnisse erhofft und es passiert nichts und deswegen. Und vielleicht kommen dann auch wieder Leute, die das dann wieder ins Lächerliche ziehen. Also es ist alles denkbar. Ich denke schon auch manchmal, es ist zu viel passiert jetzt. Ja? Also es ist ja schon bemerkenswert, dass die NASA jetzt aufspringt. Und also es ist ja unglaublich. Man kommt da ja kaum hinter dieser Dynamik, die in den USA sich da entfaltet. Und
interessant auch ist, Luis Elizondo war ja aus dem Programm raus. Und jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube am... Angeblich 24. Ist er doch noch ja, wieder. Und jetzt habe ich bei Grenzwissenschaften aktuell gelesen. Ja. Ich habe das gerade, wo du erzählt hast, habe ich das ganz schnell mal gegoogelt und da habe ich tatsächlich jetzt gefunden: Pentagon bestätigt, ehemaliger Leiter des UFO-Forschungsprogramms berät weiterhin die neue US Space Force zu klassifizierten Themen.
Ja.
Also, wenn das Grenzwissenschaften aktuell schreibt, dann wird das wahrscheinlich stimmen. Das ist.
Ja, also ich meine, es ist schon bemerkenswert. Also es gab ja immer die Vermutungen oder meinetwegen auch Verschwörungstheorien, dass es halt nicht stimmt, dass es nach Blue Book kein staatliches Interesse mehr an dem UFO-Thema gab in den USA. Das war aber eigentlich immer so, das war wie so eine Sprachregelung. Ja? Das war immer was, was man als Antwort bekommen, also was als Antwort ausgegeben wurde auf so Anfragen. Gibt es irgendwo noch eine Einrichtung innerhalb der Geheimdienste oder so, die sich mit diesem Thema beschäftigt? Dann war eigentlich immer die Standardantwort nein, nach Blue Book nicht mehr. Ja? Und jetzt hat man eben erfahren, dass es dieses AA-Tipp gab. Ich weiß nicht, wann das losging, 2007, glaube ich, oder so. Und es ist gar nicht so ganz klar, wie lange das eigentlich existierte oder ob es nicht vielleicht immer noch existiert. Also es ist natürlich klar, wenn dann einmal die Katze aus dem Sack ist, ja, und man erfährt, okay, da gab es doch was, dann befeuert das natürlich weitere Spekulationen, ja, irgendwo auch nachvollziehbarerweise, ja. Das finde ich auch wirklich interessant, weil es durchaus ja, also im Vorfeld haben sich ja verschiedene Leute mit, also auch Leute, die, wo ich jetzt schon mal davon ausgehe, dass die tatsächlich Zugang haben, auch jemand wie John B. Alexander oder so, dass die Zugang haben zu Informationen, auch durchaus zu klassifizierten Informationen. Und diese Leute, also offensichtlich wussten auch von diesen Leuten viele nicht, dass es das gab, ja, also dass es AA-Tipp gab. Und das zeigt schon, dass sowas halt auch geheim gehalten werden kann, ja. Das war jetzt ja keine Riesensache, ja. Die hatten, glaube ich, ein Budget von 21 Millionen Dollar, also über den ganzen Zeitraum. Man muss sich jetzt nicht vorstellen, wie so eine ganze Behörde oder so, die da zu diesem Thema gearbeitet hat. Das war eine kleine Gruppe, aber es gab sie, ja. Und offensichtlich hat man es auch geschafft, dass das eben nicht nach außen drang, ja, also bis 2017. Allein das finde ich bemerkenswert. Und ja, es ist wirklich hochinteressant, was gerade alles passiert. Und ich bin sehr gespannt darauf, wohin die Reise führen wird. Also im Moment ist es eine unglaubliche Dynamik und beobachte das sehr interessiert und bin aber der Meinung, das ist, also es kann in sehr verschiedene Richtungen gehen. Ja? Also es kann wirklich also jetzt auch längerfristig dazu führen, dass sich die Rahmenbedingungen ändern und dieses Thema tatsächlich anders betrachtet wird, also auch über einen längeren Zeitraum. Es kann aber auch aus meiner Sicht so schnell, wie das aufkam, kann die Welle vielleicht auch wieder abebben und in 10 Jahren sprechen wir dann vielleicht darüber, ach, wie spannend das doch war, von 2017 bis 2023, da war mal kurz so eine Hochphase und da ist wahnsinnig vieles passiert und heute interessiert es niemanden mehr oder so ähnlich. Ne? Also, ja.
Es ist aktuell so, dass wir keine Ahnung haben, ob es außerirdisches Leben irgendwo da draußen gibt, egal in welcher Form oder Entwicklungsstufe. Wir haben viele UFO- oder UAP-Sichtungen und viele Zeugenberichte und mit Begebenheiten, die mit derartigen Sichtungen manchmal zusammenhängen, aber was richtig Greifbares haben wir eben nicht. Ne? Und trotzdem ist es wichtig, sich und andere auf diese Eventualität, die vermutlich für eine lange Zeit unser Weltbild ins Schwanken bringen würde, vorzubereiten, oder?
Ja, also vielleicht noch einen Schlussgedanken. Es gibt so in der Risikoforschung, da gibt es so eine Faustregel. Ein potenzielles künftiges Ereignis. Ja, also da gibt es zwei wichtige Faktoren. Also zum einen ist es die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Ereignisses. Und zum anderen ist es eben die Frage, welche Folgen könnte so ein Ereignis haben? Und das ist wichtig, um zu entscheiden, wie wichtig ist, sich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen. Und bei einem Erstkontakt, ja, da ist, also der erste Faktor, wie wahrscheinlich ist ein Erstkontakt, der lässt sich einfach nicht bestimmen. Aber der zweite Faktor, also welche Folgen hätte das, der könnte theoretisch maximal groß sein. Ja. Und damit ist es eben aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt, wenn nicht sogar notwendig, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Weil ich glaube, wenn es tatsächlich mal passiert, dann wären wir alle froh, wenn wir nicht vollkommen nackt dastehen würden, sozusagen. Sondern wenn wir uns vielleicht wenigstens mal ein bisschen Gedanken gemacht hätten vorher, was ist jetzt zu tun und wie verhalten wir uns am besten. Ja.